Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Gastwertschätzung. Ich werde hier gar nichts wertschätzen, denn das macht Paul Kautz, der hier über Battle Axe sprechen möchte. Erstmal, hallo Paul, und warum sprechen wir über Streitäxte?
Hallo André. Nun, zum einen bin ich der Meinung, es gibt niemals keinen Grund, nicht über Streitäxte zu sprechen. Also es ist halt so, wie man Kettensägen jonglieren kann und sollte, sind Streitäxte ein Objekt, über das es immer ein Thema gibt. Passt zu jedem Kleid, passt zu jeder Gelegenheit, passt in jedes Computerspiel. Also warum nicht?
Sein Eröffnungsplädoyer, das eines Perry Mason würdig gewesen wäre. War der überhaupt Anwalt? Egal.
Ich bin nicht
also,
sicher.
Hallo. Wir sprechen über Battle Axe. Ein Spiel, das auf Steam bei ausgeglichen steht. Bei ja. 20 Nutzerrezensionen. Also, wir kratzen hier eigentlich am ganz unten, ja, am Boden des Fasses. Was hat dich bewogen, über Battle Axe sprechen zu wollen?
Nun, also. Erstmal, das Ding macht verdammt viel Spaß. So, ich glaube, das ist die Quintessenz des Ganzen, dass ich zusammenfassen könnte. Und es hat eine super interessante Historie, dieses Spiel, die ich auch gerne nochmal ausrollen werde. Und es ist ein für heutige Zeiten ziemlich ungewöhnliches Spiel. Denn es vereint in sich eigentlich sehr vieles, was heute als veraltet gilt, sowohl technisch als auch spieldesigntechnisch. Und vermischt es aber zu einem Cocktail, der mir verdammt gut schmeckt, wenn ich mal eine dieser schrecklichen Metaphern zücken darf. Und das Ding ist jetzt seit Ende April draußen, also zum jetzigen Zeitpunkt gut 2 Wochen. Und ich habe in den letzten 2 Wochen eigentlich kaum was anderes gespielt. Jetzt mal von irgendwelchen alten Retro-Geschichten für Game Not Over abgesehen. Hat mich dieses Spiel, die jetzt den letzten halben Monat am meisten beschäftigt. Und da dachte ich mir, wenn ich jemanden damit auf den Sack gehen kann, dann ist doch eigentlich der Peschke und die Leute, die ihm zuhören. Ja, und da sind wir hier gelandet.
Okay, darum sind wir offensichtlich hier. Ich muss zugeben, als ich dann auf die Steam-Seite geschaut habe, das erste Mal, habe ich gedacht so, ja, das sieht schon ganz geil aus. Ne? Also das ist ein Top-Down-Pixel-Art-Spiel und die Pixel-Art sieht auf jeden Fall schon mal aus, als käme sie so ein bisschen von der schnuckeligen Seite. Und die Steam-Seite hat mir auch verraten, es sei ein Hack-and-Slay. Ist das so? Also man scheint es auch in einem Zweispieler-Koop spielen zu können. Ist das, in welcher Tradition steht das? Top-Down denke ich sofort an sowas wie Gauntlet, aber bei dem Titel, denke ich, fühlen Sie sich inspiriert von sowas wie Golden Axe? Oder hat das alles damit gar nichts zu tun? Ist das was Eigenes? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Naja, also aus meiner Perspektive ist das Chaos Engine im Fantasy-Szenario. Also die ursprüngliche Beschreibung beschreibt das Ganze als Mischung aus Gauntlet und Golden Axe, wobei ich mir ehrlich gesagt ziemlich schwer damit tue, irgendwelche Parallelen zu Golden Axe da zu finden. Jetzt mal abgesehen davon, in Golden Axe gab es 3 Figuren und ja, hier gibt's auch 3 Figuren. Und
ich glaub, Äxte.
Ja, also ursprünglich war Battle Axe auch der ursprüngliche Entwicklungsname von Golden Axe. So, ich glaube, das ist die naheliegendste Parallele. Und zwischen den Levels kann man auch hier bei einem wandernden Händler Dinge kaufen. Man kann zwar nicht auf Zwerge eintreten, was ein bisschen schade ist, aber es gibt halt da die Möglichkeit, so Items zu erwerben. Das ist aber auch schon das, was ich am nächsten mit Golden Axe verbinde.
Und vielleicht der Zweispieler-Koop-Modus. Ne? Übrigens für die es nicht wissen, ja. Also Golden Axe, sehr bekanntes Spiel aus der Sega-Historie. Das war allerdings 2D-Seitenansicht eher. Nicht ganz von der Seite, aber halt nicht so eine Top-Down-ISO-Perspektive wie hier.
Ja, das war halt so dieses klassische Seitenperspektiven-Ding wie Final Fight oder Streets of Rage, nur halt mit Schwertern
genau,
und Äxten.
So wie Turtles und sowas, genau.
Richtig.
Wie so mit Schwertern und Äxten. Die Parallele zu Gauntlet, wenn ich ganz kurz das doch mal, viel kann ich ja sonst nicht sagen. Aber, ja, auf den Screenshots habe ich den Auswahlbildschirm für die Spielfiguren gesehen und da steht dann Faye, the Dark Elf und das habe ich sofort an hat mich sofort an Gauntlet erinnert, weil da gab es ja auch Questor the Elf.
Ja.
Das heißt, es war Name und quasi der Typus, ja, die Klasse, die man da spielt. Das war immer die Kombination bei Gauntlet. Das ist schon reminiscent, sage ich mal.
Ja, auch nicht die einzige. Also die Inspiration aus Gauntlet ist ganz klar. Das Spielprinzip, das ist halt wirklich ganz klassisches Hack and Slay. Es gibt da auch so Sachen wie Monstergeneratoren, diese leicht labyrinthartig aufgebauten Levels, die drei Figuren, die unterschiedliche, also leicht unterschiedliche Spielschwerpunkte haben. Aber wie gesagt, es ist jetzt so grundsätzlich vom Spielprinzip her, würde ich es eher in so ein Fantasy Chaos Engine Richtung schubsen. Also Chaos Engine hat ja auch den Zweispieler-Koop-Modus. Also da ist noch nicht mal das ein Ausschlusskriterium. Und auch vom Grafikstil her orientiert sich das ganz, also es geht nicht in die Chaos Engine Richtung, aber es hat seine Wurzeln ganz klar in der 16-Bit-Pixel-Liebe. Und der Name Hank Niebuhr, der wird jetzt hier in der nächsten Stunde oder sowas sehr, sehr oft fallen. Dessen sehr, sehr talentierten Händen entspricht die gesamte Grafik hier. Und das war für mich auch einer der Gründe, warum ich mich auf dieses Spiel so extrem gefreut habe, weil ich wirklich ein sehr, sehr großer Fan der Arbeit von Hank Niebuhr bin. Der hat, also gerade zu Amiga-Zeiten, hat er ganz fantastische Werke vollbracht. Allen voran natürlich Lionheart, das, wie ich finde, bis heute noch sein Magnum Opus ist. Das war so ein opulentes, fantastisches, schwülstig, detailverschnörkeltes Spiel, das nichts als Liebe versprüht hat, zumindest optisch. Und hat danach noch auch ganz, ganz wunderbare Sachen gemacht, wie Lomax oder Flink, Contra 4. Und das, der hat einen exzellenten, ganz einzigartigen Pixel-Stil. Und Battle Axe ist sein Baby. Das ist da war er nicht nur der Grafiker, sondern das war sein erstes Spiel seit den Mid-90ern, das er halt auch selbst designt hat. Und da wurde auch mein Interesse geweckt, weil ich hatte Mitte 2019 schon mal ein Interview mit ihm geführt im Rahmen eines Lionheart Post-Mortems. Und da hat er mir gegenüber erwähnt, dass er erstmals wieder seit einer ganzen Weile an einem eigenen Spiel arbeitet. Halt nicht nur als Grafiker irgendeiner anderen Firma zuarbeiten, sondern wirklich ein Projekt für sich, von sich für sich machend. Und hat aber da noch keine Details ausgepackt, nur dass es in eine Gauntlet-Richtung gehen sollte. Und ja, dann einige Monate später kam dann das Projekt Battle Axe ans Tageslicht und kam dann mit einem Kickstarter um die Ecke, der extrem professionell präsentiert war. Und da war ich halt, natürlich musste ich nicht lange überlegen, war ich sofort dabei. Und ja, dann im April 2021 war der Kickstarter beendet. Nee, also der Kickstarter, der war natürlich schon vorher beendet. Und brauchte dann nach dem Abschluss etwa noch knapp ein Jahr das Spiel, um komplett finalisiert zu werden. War dann ab Ende April des Jahres 2021 für alle Kickstarter-Backer erhältlich, zusammen mit diversen digitalen Extras. Und es gab physische Versionen über Numbskull Games und diverse Sondereditionen und so weiter, bla 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 bla. Kam raus für PS4 bzw. PS5, Xbox One, PC über GOG und Steam und auch Switch. Und hat dann direkt meinen Namen geschrien und ich habe mich dann direkt drauf gestürzt. Und ja, dieser Part hat mich direkt hierher geführt.
Auf die Granate. Ja. Der heldenhafte Soldat, ja, der sich auf die Granate wirft. Sehr schön. Ja. Also vielleicht nochmal ein, zwei Nachträge. Lionheart, eines der letzten Spiele von Talion Software, ehemals richtig bekannter Entwickler von Rollenspielen, Ember Moon, da hat übrigens der Hank Niebuhr auch noch dran mitgezeichnet. Ja, genau. Das ist mir eingefallen, was ich noch erwähnen wollte. Was war es noch? Du hast, glaube ich, noch eine Sache gesagt, wo ich noch vielleicht was nachtragen wollte. Ach so, ja, ganz genau. Chaos Engine, bekanntes Spiel von den Bitmap Brothers. Das ist ganz interessant, insofern, weil ich gesehen habe, der Entwickler, also ich vermute, das ist der Name, den sich der Hank Niebuhr für diese Produktion auch gegeben hat, ist das Bitmap Bureau. Sogar da sehe ich, ja, da sind die Referenzen nehmen einfach kein Ende.
Ja, nein. Bitmap Bureau, das ist die Firma von dem Programmierer, von Mike Tucker. Hank arbeitet immer unter dem Namen Hank Niebuhr. Und da arbeitet er halt immer zu. Das sieht man auch in den Credits des Spiels, wenn man das Spiel startet. Dann sieht man den Namen Hank Niebuhr, Bitmap Bureau und dann Numbskull Games. Also das sind unterschiedliche Entitäten. Und Mike Tucker und noch einige andere Zuarbeiter, die sind dann halt unter Bitmap Bureau versammelt. Und mit diesem hat Hank vorher schon zusammengearbeitet für Xenocrisis. Das war deren erster gemeinsamer Kickstarter. Das war so ein, ich sag mal, Super Smash TV ähnliches Spiel mit sehr starkem Alien-Einfluss. Man hat sich da so von Raum zu Raum gekämpft und diverse immer ins Bild wandernde Gegner erledigt. Das war halt extrem vom Stil der Mega Drive Spiele inspiriert. Welche Rechte gab es sogar? Sogar eine Mega Drive Version davon oder eine Neo Geo Version. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das nicht mehr so verfolgt, weil ich muss ehrlich zugeben, ich fand Xenocrisis nicht besonders gut. Aber der Grafikstil war halt auch schon wieder cool. Aber für die beiden hat sich das Ganze sehr gelohnt, war auch ein erfolgreicher Kickstarter. Und deswegen haben sie dann direkt für BattleX auch wieder zusammengearbeitet. Also Mike hat da die gesamte Programmierarbeit übernommen und auch das Level-Design gemacht, während sämtliche sonstigen Designarbeiten und auch das komplette Grafikdesign auf aus Hanks Pixel rauskam.
Aus Hanks Pixel rauskam. Phrasing, Couch.
Ja. Also, es ist relativ spät, aber das, man muss es ja nicht zwangsläufigerweise falsch verstehen. Das ist also.
Doch, hier in diesem Podcast. Ja, ja okay, das können wir einfach quasi nicht anders. Okay, also, sagen wir mal, für ganz besonders eingeweihte legendäre Pixel Artist macht seit Jahren ein neues eigenes Spiel. Eines von diesen Art-driven Games, bei denen dann gerne mal das Gameplay irgendwo klemmt. Fragezeichen.
Nein, gar nicht. Es war von Anfang an als Arcade-Spiel in guter alter 16-32-Bit-Tradition gedacht. Ich hatte ja auch im Vorfeld diese Wertschätzung mit Henk gequatscht, habe dir so ein paar Fragen gestellt, die das Spiel bei mir noch hinterlassen hat, und hat auch noch so ein bisschen von der Entwicklung erzählt. Und Henk war halt schon immer ein großer Arcade-Fan. Und so dieses typische Arcade-Spiel der Anfang bis Mid-90er, so halt, naja, halt so ein verbessertes Gauntlet. So ein richtig schön fieses Hardcore-Ding, das dir eine Mark nach der anderen aus der Tasche saugt, bis du einfach keine Mark mehr hast. Die gibt's ja nur noch relativ selten. Und der er ja ziemlich unermüdlich ist. Er hat ja Mitte 2017 einfach so angefangen, Grafiken für ein Spiel zu entwickeln, das noch nicht mal in seiner Fantasie existierte. Aber einfach, weil er wusste, dass er eins machen wollte, hat er angefangen, Grafiken zu produzieren. Einfach so. Also der Mann, der muss einen Red Bull-Verbrauch haben wie ein Wahnsinniger.
Aber warte. Hast du ihn mal gefragt, was hat er denn da für Grafiken produziert? Waren das schon welche, wie sie jetzt in dem Spiel zu sehen sind? Oder war das jetzt wild durcheinander gewürfelt und es hätte dann hinterher auch, keine Ahnung, Science-Fiction mit fliegenden Toiletten werden können?
Nein, er hat von Anfang an gewusst, dass das Ganze so ein Fantasy-Hack-and-Slay werden sollte. In welche Richtung das dann schlussendlich gehen würde, das war ihm natürlich 2 Jahre vor dem eigentlichen Entwicklungsbeginn noch nicht so richtig bewusst. Aber er ist ja ein Grafiker der alten Schule. Er nutzt ja bis heute ein Programm namens ProMotion der Firma Cosmigo, das auf dem Amiga-Klassiker D-Bane basiert, mit dem er natürlich halt einfach seit knapp 30 Jahren oder so arbeitet. Und die ganzen Grafiken für BattleX, die sind halt auch alles, was man sieht, jeder einzelne Pixel ist handgesetzt. Es nicht ein einziges Bild wurde in dem Spiel gerendert. Keine Animation wurde automatisiert oder irgendwas. Das ist jedes einzelne Bild hier, jedes einzelne Teil, jede einzelne Animation entspringt den Händen von Henk. Einfach, weil er ein Pixel-Artist ist. Das ist seine Passion. Das ist seine Liebe. Und er wollte halt genau diese Art von Spiel machen, in genau diesem Grafikstil. Sowas existiert zwar im Indie-Bereich, aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne kein einziges Indie-Spiel, das auch nur annähernd so gut aussieht in dem Pixel-Stil wie BattleX. Also da merkt man halt einfach, Henk ist ein Profi. Also der macht das diese Art von Pixel-Grafik seit 30 Jahren. Ich bin ziemlich sicher, er kann auch noch mehr. Auf seiner Webseite kriegt man auch im Portfolio noch deutlich andere Dinge zu sehen. Aber diese 16-Bit-Pixel, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken, das ist halt wirklich sein Ding, sein Baby. Das kann er gut. Und damit gibt er auch wahnsinnig gerne an. Und zwar, weil er es kann. Selbst wenn man aus der heutigen Millennial-Generation entspringt, die halt mit Spielen wie Fortnite oder den neuesten Call of Duties oder FIFA oder Rocket League oder wie auch immer sie heißen, einfach groß geworden ist, dann denke ich, wenn man vor BattleX sitzt und einfach nur so ein bewegtes Standbild sieht, wie die Bäume handanimiert sich im Wind wiegen, wie das Gras sich bewegt, wie die Gegner laufen, wie die Helden einfach dastehen, dann kann man, also selbst wenn man normalerweise 4K-Auflösung gewohnt ist und realistische Shader und was nicht noch alles, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man auch trotzdem aus dieser Ecke Applaus dafür erfahren würde, weil das ist einfach eine Kunstform, die heutzutage ziemlich verloren ist. Und Hank ist einer der ganz wenigen Überlebenden dieser Phase, die die Pixel heute noch genauso schwingen können wie vor 30 Jahren. Aber halt nur zeitgemäß. Das ganze Spiel präsentiert sich natürlich jetzt in Full-HD-Grafik, also 16:9. Und es ist natürlich läuft das Spiel mit 60 Frames etc. etc. Es beschränkt sich auch nicht mehr auf 16 Farben wie noch vor wie noch zu Amiga-Zeiten, sondern sieht natürlich entsprechend bunter aus. Aber die Wurzeln von Battle Axe, die sind unverkennbar in den frühen 90ern. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll.
Ja, also wenn gesagt wird, ja, sowas gibt's nicht mehr oder nicht so gut, dann schreit irgendwo jemand.
Ja, die Leute sollen
der
schreien.
Der schreit, das ist okay. Weiß ich nicht, Shovel Knight oder der schreit, wie hieß das Ding, was so ein bisschen abstrakter war? Hyperlight Drifter oder sonst irgendwas. Also irgendjemand hat gerade geschrien und gesagt, wait, ja, wait, Owlboy, Celeste und so weiter. Irgendwer.
Ja, zum Beispiel, wenn du zum Vergleich heranziehst, sowas wie Ori, also diese beiden Spiele, was ja auch fraglos.
Das ist ja kein Pixel. Ja, sonst hätte ich sofort gesagt, sowas wie Shank oder sowas.
Ja, eben, das ist, also Ori ist halt on the Will of the Whips, das ist ja einfach, du kannst dir jeden einzelnen Frame als Gemälde an die Wand hängen, das ist ja fantastisch. Aber es ist kein Pixelart.
Also, ja, genau. Nee, aber deswegen habe ich ja auch eher sowas wie Owlboy oder sowas habe ich gerade im Sinn. Da weiß ich nicht mehr. Das sah auch ziemlich hübsch aus. Aber
ja,
von daher.
Es ist.
Das ist auch eher, ne, also du hast ja auch schon gesagt, der kommt aus dieser Amiga-Ecke. Das sind eher die PC-Pixel, ne? Die hatten auch noch mal einen anderen Look. Während die 16-Bit-Konsolen-Grafik, die ist ja auch dann größtenteils ein bisschen untermotorisierter, außer jetzt hier so auf Neo Geo oder sowas, ne? Also hier so, wie heißt's, Metal-Dings.
Slug.
Ja, Metal Slug zum Beispiel und sowas, ne? Die werden natürlich auch heute noch ziemlich scharf aussehen, aber die sind natürlich alt. Es ging dir ja um, wer macht sowas heute noch? Von daher.
Richtig. Ja. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Grafik an sich verpixelt und detailliert und gut animiert ist, sondern es geht halt auch um die Details. Und wenn man einfach mal stehen bleibt, Battle Axe ist ein Spiel, das belohnt einen auch dafür, mal gelegentlich ein bisschen langsamer vorzugehen. Man muss nicht die ganze Zeit Dauerfeuer und ratzfatz machen, sondern es lohnt sich auch so immer wieder mal so einen kleinen Gang zurückzuschalten. Dann entdeckt man auf einmal Details. Und das ist so eine Sache, die ist wirklich sehr typisch für Hank Niebuhr. Also wenn man beim Beispiel am Lionheart bleiben möchte, das ist gerade zum Beispiel die Bäume in Lionheart oder die Hintergrunddetails, die sind halt wahnsinnig verschnörkelt. So dieses in sich verwobene, verdrehte und so weiter, dieses knorrige. Das ist so wahnsinnig typisch für den Pixelstil von Hank Niebuhr. Und das findet sich auch in Battle Axe wieder. Das ist so diese Details so im Wurzelwerk der Bäume oder an den Holzbrücken. Da hast du das Gefühl, wenn du da drüber läufst, dass du so das Knarren der einzelnen Bohlen hören kannst. Weil die einzelnen Bohlen, das ist kein Teil, das einfach copy-pasted wird. So, und jede einzelne Bohle ist anders gezeichnet. Oder mein Lieblingsbeispiel ist die steinernen Stufen. Du kommst immer wieder in den Levels, zum Beispiel im zweiten Level, in den Minen. Da wandest du immer von einer niedrigeren Ebene auf eine höhere Ebene, indem du einfach kurze steinerne Stufen erklimmst. Und vor manchen steinernen Stufen stehen Fackeln. Und das heißt, diese Fackeln, die vor den Stufen stehen, leuchten die Stufen an. Und zwar mit jeder weiter entfernten Stufe immer ein kleines bisschen weniger. Das heißt, unten sind die Stufen noch so relativ gut orange ausgeleuchtet und mit jeder höheren Stufe werden die orangen Pixel weniger. Aber das ist ja kein Shader, das ist ja keine Echtzeitberechnung, das sind keine Polygongrafik, sondern das sind einzelne Pixelelemente, die halt gezielt mit weniger Orange-Einfluss gezeichnet wurden. Und ich finde das geil, solche kleinen Details zu entdecken, die man eigentlich als völlig selbstverständlich wahrnimmt, wenn man aber sich ins Bewusstsein rückt, dass da jemand absichtlich diese Pixel gesetzt haben muss, dann weiß man diese Kunst wieder sehr schnell zu schätzen, weil das, naja, es wäre sehr viel einfacher gewesen, einfach einmal eine Treppenstufe zu zeichnen, die viermal zu copy-pasten und die Sache wäre gelaufen. Und 90% der Spieler hätten da auch vermutlich nie einen Unterschied bemerkt. Aber wenn man einmal anfängt, so auf diese kleinen Details zu achten, dann merkt man halt wirklich, wie viel Arbeit und wie viel Liebe in Battle Axe drinsteckt. Und deswegen hat ja die grafische Entwicklung auch 2 Jahre gedauert.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, wenn man auf die Steam-Page schaut, die Screenshots, die fallen schon sofort ins Auge. Also diese Figuren haben vor allem sogar immer auch einen erkennbaren Gesichtsausdruck, also irgendeine Art von Mimik, wenn sie getroffen werden oder wenn sie gerade irgendeinen Zauberspruch ausführen oder was auch immer.
Ja.
Das wirkt schon, also ungewöhnlich detailreich. Aber dann, wie gesagt, okay, verstanden, du bist sowieso Fan von dieser Grafik, vielleicht auch von dem, was der Hank Niebuhr persönlich macht.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, Was ist das für ein Spiel geworden? Also wir wissen, es ist ein Top-Down-Hack-and-Slay, man kann das genau. im Koop spielen, das heißt, das sind Level, viele Gegner, diese Gegner wollen wahrscheinlich erschlagen werden.
Richtig.
Aber was noch? Was steckt alles drin?
ganz ehrlich, nicht viel. Es ist ein Hack-and-Slay. Das heißt, du hast viele Gegner, du hast viel Loot und du hast dicke Bosse. So, das war's im Wesentlichen. Du kannst noch NPCs befreien. Es überall in den Levels stehen immer wieder mal so kleine Figuren rum. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 oder 7 verschiedene Designs von denen. Die stehen halt einfach so rum, entweder frei in der Gegend herum mit so einem blauen Schein auf die Handlung. Also es hat mit der Handlung zu tun, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Und wenn man an denen vorbeiläuft, beziehungsweise über die drüber läuft, dann gibt's Punkte und sie lassen dann so ein sehr Metal Slug kompatibles Thank you oder wenn es kleine Mädchen sind Thank you einfach los und verschwinden dann, lösen sich in Wohlgefallen auf. So, das Besondere an diesen NPCs ist, dass die alle einen Namen haben, der über ihnen steht. Und diese Namen, das sind keine zufällig generierten Buchstabenfolgen, sondern das sind entweder Freunde der Entwickler oder, und das ist die absolute Mehrheit, die Kickstarter-Unterstützer. Das heißt, jeder, der ab einem bestimmten Level unterstützt hat, konnte, wenn er wollte oder sie wollte, sich als NPC im Spiel wiederfinden.
Und oh mein Gott, heißt das, du bist ein NPC im Spiel?
Ich bin ein NPC im Spiel, ja.
Oh Gottes Willen.
Ja, wenn da also jemandem ein gewisser Froschi über den Weg läuft, ja, das bin ich.
Oh nein, du bist noch nicht mal mit Klarnamen im Spiel.
Nein. Also, ja, ganz ehrlich muss ich sagen, das passt nicht zu dem Fantasy-Ambiente. Ich finde, das reißt mich jedes Mal ein kleines bisschen raus, wenn ich da an einem Rodrigo Bonzes oder an einem Peter Weiß oder sowas vorbeilaufe. Weil, ganz ehrlich, so ein Bauernburschen aus so einer Fantasy-Welt, der, naja, keine Ahnung, der trägt keinen Namen namens Julia Bengler oder sowas.
Das ist froh sein, dass ich nicht mitgemacht hätte. Ich hätte die Podcast-URL hätte ich angegeben.
Ja, natürlich auch ganz geil gewesen. Da steht halt einfach ein NPC namens www.game.over.de da.
Ja, genau. So hättest du es machen müssen. Ah, naja. Nee,
Ich dachte mir wirklich, Froschi passt da so ein kleines bisschen besser. Und das ist ja auch ein Spitzname, den trage ich ja schon seit 100.000 Jahren.
Okay. Aber ansonsten, endet die Verbandelung, ja? Also ja. Du kennst den Mann nicht, ihr wohnt nicht seit 20 Jahren zusammen, führst keine Scheinehe, weil ihr in Wirklichkeit verheiratet seid.
Also meine Frau weiß nichts davon, aber ich meine, wir reden ja unter uns, ne? Erfährt ja sonst keiner.
Also von mir nicht.
Na gut. Ja, okay. Nee, aber um jetzt einfach diesen Kreis zu schließen, das Spielprinzip ist wirklich simpel. Du hast 4 Levels, diese Levels sind mit Gegnern gefüllt, du hast 3 Helden, diese Helden haben 3 unterschiedliche Angriffsarten, spielen sich alle ein ganz kleines bisschen unterschiedlich, aber nicht sehr. Und du rennst durch die Levels, sammelst Loot auf, vernichtest alle Gegner, befreist die NPCs, erledigst den Bossgegner am Ende. Das machst du 4-mal, dann ist das Spiel vorbei. So. In der Tradition der Arcade-Spiele der früheren Zeit und der fiesen Hack'n'Slays ist das echt kein langes Vergnügen. Also wenn man es drauf anlegt und wenn man gut genug ist, dann ist Battle Axe in einer halben Stunde vorbei.
So. Okay, aber das galt ja für Spiele, so in früheren Jahrgängen gerne mal.
Ja,
das hat aber, das bedeutete aber nicht, dass man nicht für den ersten Durchgang nicht trotzdem, keine Ahnung, 8 Stunden braucht, weil bis man den Bogen erstmal raus hat.
Es ist in Battle Axe sogar noch viel schlimmer als das. Battle Axe ist Hardcore. Und das merkt man auch an den meisten Kommentaren auf GOG.com und auf Steam.com, die dem Spiel keine besonders gute Wertung bescheinigt haben. Ich habe sie mir durchgelesen und fast alle beschreien 2 Dinge. Erstens, dass sie nicht aus dem ersten Level rauskommen und zweitens, dass das Spiel ja echt nicht viel Inhalt hat, weil es sind ja nur 4 Levels. Und ich habe auch ewig gebraucht, bis ich es durchgespielt habe, ganz ehrlich. Also jetzt wie gesagt, die letzten 2 Wochen habe ich jeden Tag irgendwie gespielt und ich glaube, ich habe 1,5 Wochen. Also ich habe es jetzt erst diese Woche, warte mal, heute haben wir Freitag, Ende letzte Woche habe ich es durchgespielt, zum ersten Mal. Weil es ist wirklich schwer. Und der allerwichtigste Grund für den erhöhten Schwierigkeitsgrad ist, dass es gnadenlos ist. Du hast, wenn du normal spielst, 3 Leben. Ende. Es gibt keine Möglichkeit, Leben dazu zu gewinnen. Es gibt keine Continues, es gibt keine Speichermöglichkeit, Passwörter, Checkpunkte, irgendwas. Nichts davon, gar nichts. Wenn du stirbst, geht's direkt an derselben Stelle weiter, solange du noch ein Leben hast. Wenn du kein Leben mehr hast, ist das Spiel vorbei. Und zwar komplett. dann geht's von vorne los, unabhängig davon, wo du draufgegangen bist. Das ist Spieldesign, das es heute an sich nicht mehr gibt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte am Anfang echt meine Schwierigkeiten damit, weil du hast das Gefühl, dass du vom Spiel bestraft wirst. Ich will weiterkommen. Dann habe ich irgendwann den ersten Boss geschafft und habe mich dann zwischen den Levels kommt so eine wandernde Händlerin vorbei, bei der man sich auch ein bisschen stärker machen kann. So, dann kaufst du dir ein bisschen Stärke dazu, kaufst dir ein bisschen Lebensenergie dazu, kaufst dir vielleicht ein bisschen höhere Laufgeschwindigkeit dazu und dann kommst du in den nächsten Level, kriegst direkt aufs Maul, zack, vorbei. Also du konntest diese schöne Aufwertung, die du gerade erfahren hast, gar nicht nutzen. Und das ist fies. Die Sache ist, du wirst besser. Also die Gegner musst du, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Gegnertypen im Spiel, vielleicht ein Dutzend. Und die haben alle sehr individuelle Angriffsarten. Das heißt, man lernt wirklich sehr, sehr schnell, sich auf diese Gegner einzustellen, was für Attacken man gegen diesen benutzen sollte, wie man besser ausweichen sollte, wie man besser aus dem Weg gehen sollte, etc., etc. Und dieser Lernprozess, der dauert einfach seine Zeit, aber er ist vorhanden. Man kann jetzt natürlich dem Spiel so ein gewisses Stockholm-Syndrom andichten, so man spielt sich das Spiel auf Dauer schon irgendwie schön und so weiter, aber das wäre meiner Meinung nach wirklich unfair, denn ich rechne es lieber mir zu, dass ich halt selbst in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch lernfähig bin. Das heißt, du lernst dann irgendwann diese Verhaltensmuster der Gegner zu durchschauen, du lernst auch die Levels wesentlich besser zu lesen. Es gibt zwar mehrere Spielmodi, aber in dem Standardmodus, im Arcade-Modus sind die Levels immer gleich aufgebaut. Das heißt, du kennst dann irgendwann auch den Levelverlauf. Du kennst irgendwann die Position dieser Energiebarrieren, die du zerstören musst. Du weißt, wo die Schatzkisten stehen. Du weißt, wo die versteckten Extras sind, die dir ein bisschen extra Lebensenergie bringen. Etc. etc. Dieser Lernprozess, der ist ganz klar vorhanden. Und das ist so eine sehr schöne Arcade-16-Bit Mega Drive SNES-Erfahrung, die es heute wirklich selten ist. Normalerweise, die modernen Spiele, die nehmen einen ja schon bei der Hand. Oder, ich meine, wenn man es halt extrem machen will, dann macht man es wie Nintendo und baut noch so einen Super Guide ein oder sowas. Nachdem du 3 Leben verloren hast, bietet dir das Spiel an, den Rest des Levels für dich zu spielen oder sowas. Und Battle Axe könnte davon kaum weiter entfernt sein. Sondern das sagt, geht gut, um jetzt mal die Sprache der heutigen Jugend zu bemühen. Was ist normalerweise?
Ja, die heutige Jugend, ja, das sind das, die das sagen, natürlich. Ja. Die Millennials da, wobei die Millennials sind wahrscheinlich inzwischen alt und so. Aber ja. Also es gibt null Progression in dem Spiel. Ja, also nochmal hier, um das zu fett zu unterstreichen. 3 Leben, spielst durch oder fang von vorne an, richtig?
Richtig. Du kannst, also es gibt einen gewissen Grad an Progression zwischen den Missionen. Wie gesagt, wenn du Gegner erledigst, dann kriegst du 2 Arten von Belohnung.
Ja. Aber das ist alles wieder weg, ne? Das ist nicht
wie, wenn du tot bist, ist alles wieder weg.
Bei einem Roguelike oder einem heutigen Roguelite, ja, wo du dann irgendeine permanente Progression hast, die du nach und nach vielleicht dann freischaltest und die du halt dann in einen zukünftigen Run mitnehmen kannst, dass diesen neumodischen Schnickschnack, das gibt's alles nicht. Wenn du tot bist, fängst du wieder komplett bei Null an.
Richtig, die einzige Progression, die es im Spiel gibt, die ist die Highscore-Liste. Und da werden halt einfach deine Punkte vermerkt. Aber leider sonst nichts. Die Highscore-Liste taugt leider gar nichts.
Wenigstens eine Online-Highscore-Liste?
Nicht die Bohne.
Oh, ja. Das wär wahrscheinlich nicht oldschool genug gewesen, wa?
Man weiß es nicht. Ich hängt natürlich auch danach befragt. So. Und die Sache ist, wenn man halt so eine Arcade-Erfahrung macht, was natürlich völlig okay ist, dann gehört meiner Meinung nach aber sowas von dazu, dass man dem Spieler die Möglichkeit gibt, seine 3-stelligen Initialen da einzuzahlen. Aber das gibt's nicht. Wenn du das Spiel beendest, wird dein Punktestand in die lokale Highscore-Liste eingetragen. Ohne die Möglichkeit, da halt S oder PNS oder irgendwas einzutragen, wie es selbstverständlich die Tradition gefälligst erfordert.
Ja, und in meinem Falle.
Ja, natürlich. Also in meinem Fall FMS, aber naja. Ja, es ist mir absolut unerklärlich, wie das rausgelassen werden konnte. Deswegen habe ich Henk natürlich auch danach befragt. Und er meinte, dass
deine Initialen sind PK. Nicht einer dieser Buchstaben kommt in FMS vor. Wofür steht das?
Ach, okay. Kurze Tangente. Ich hatte in den 90ern bis Anfang 2000ern, habe ich mit einem Kumpel zusammen Musik gemacht. So sehr viel elektronische Musik. Und weil wir super kreativ und total cool sind, haben wir uns Rich and Famous genannt. So. Und Famous, das war halt dann quasi mein Bandname.
Wie konnte ich vergessen? Famous. Ja, ja, natürlich. Famous, damals und im Forum.
Ja, 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 ganz genau. Ganz genau. PCX Forum. Und deswegen FMS ohne die ganzen Vokale, weil ich so crazy und total edgy bin.
War das S nicht ein Dollarzeichen?
Das S war ein Dollarzeichen, ja.
Natürlich,
ja. Wie gesagt, das waren die 90er. Ach, das tut mir alles so leid.
Köstlich, okay. Ja, sehr schön. Also, keine drei Buchstaben in der Highscore-Liste. Skandal. Fahren Sie fort. Wie hat er sich gerechtfertigt?
Ja, er hat da angemerkt, dass A, heutige Spieler vermutlich mit dem Konzept dieser Initialen gar nicht mehr so vertraut sind, was ich ehrlich gesagt bezweifle.
Das ist, ja, also entschuldigung, wenn sowas noch spielt. Ja, ja. Also die Zielgruppe seines Spiels, die kennt das schon.
Ja, das denke ich auch. Und er meinte, aber der wichtige Grund war, du kannst das Ding ja im Koop spielen. Und wenn der eine Spieler stirbt, dann ist die Action für den anderen halt pausiert, während der erste seine Initialen eingibt. So, das kann ich halbwegs nachvollziehen, aber das wird dadurch wieder rausgenommen, dass wenn du sagst, okay, beide Spieler tragen ihre Initialen halt am Ende des Spiels ein, wenn sie beide tot sind.
Ja, hätte ich auch gesagt.
So. Also, und er meinte, die denken halt darüber nach, das Ganze über ein Update wieder reinzupatchen, denn ursprünglich hatten sie selbstverständlich diese dreistelligen Initialen drin, aber aufgrund der Gedanken, die sie sich dann gemacht haben und ja, was halt passiert, wenn man Dinge verkopft, dann trifft man komische Entscheidungen und da haben sie es halt rausgenommen. So, ja. Das heißt, die Chance ist ganz gut, dass das über ein künftiges Update wieder reinkommt.
Heißt das, es gibt auch keinen Online-Koop?
Leider nicht, ausschließlich Lokal-Koop. Und ich meine, auch das wieder, ja, es ist genau wie früher, so das Streets of Rage 2 oder Gauntlet oder sowas, hat man halt nebeneinander sitzend oder stehend gespielt. Und aber ja, ganz ehrlich, wir sind mittlerweile im Jahr 2021. Da kann man auf altgetrimmte Spiele machen, mit zumindest halbwegs zeitgemäßen Features. Und ich denke, ein Online-Koop wäre technisch an sich möglich gewesen. Das ist jetzt nicht so exzessiv, dieses Spiel, was jetzt den Datenfluss angeht. Aber gut, ich bin jetzt nicht der Programmierer von Battleaxe. Wer weiß, was da im Hintergrund alles rotiert.
Das ist halt auch, weißt du, wenn die das jetzt wirklich alles von Hand gemacht haben, also wenn die nicht auf sowas wie Unity aufsetzen, weiß ich nicht. Das ist dann halt auch wahrscheinlich von dem Programmierer abhängig. Nicht jeder wird sagen, ich schüttel mal eben noch einen Online-Modus aus dem Ärmel.
Richtig. Hatten sie bei Xenocrisis meines Wissens nach auch nicht. Und vielleicht ist einfach dieses 2D-Grafiksystem, das Mike Tucker da entwickelt hat, nicht auf Online-Nutzung ausgelegt.
Das sind also alles so Dinosaurier, weißt du? Das ist dieses vergessene Tal oder die Hohlerde, wo so vorsintflutliche Urzeitreptilien überlebt haben. Und wenn du denen sagst, so Online-Modus, dann so, hä? Was? dieses Militärding, wo sie Text hin und her schicken?
Ich hatte ein Gespräch mit den beiden mir angeschaut auf YouTube und da hatten sie sich schon darüber beklagt, dass sie das Spiel 16:9 machen mussten, weil eigentlich sollte das natürlich 4:3 sein. Aber da haben
und
sie
mit einem Röhrenmonitor ausgeliefert werden.
Ja, die Sache ist ja, es gibt natürlich einen CRT-Shader im Spiel. So, und
was auch sonst?
Ach, Ich mag keine CRT-Shader.
Ja, vor allem ist es ja auch wirklich, kommt ja der Originalerfahrung nicht nahe.
Nein, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen in diesem Fall macht es das Spiel halt einfach so dunkel. Diese falschen Scanlines. Auf einmal hast du nur noch halbe Helligkeitswerte und sowas. Das sieht dann mit einem Mal scheiße aus. Also diese Pixelpracht, diese wunderschönen, scharfen, bunten Pixel, die sind so toll. Und auf einmal machst du dir so einen Matsche-Matsche-Filter drüber. Hat mir echt nicht gefallen. Also,
Nee. Das ist einfach nee. Also wenn man auf sowas tatsächlich total steht oder so, dann muss man sich halt noch so ein altes Gerät irgendwo in die Bude stellen.
Ja, und es war ja bei Xenocrisis, wie gesagt, die haben das ja auch für ältere Plattformen rausgebracht. Also musste das Spiel halt im Prinzip auf alte Darstellungsmöglichkeiten hin optimiert werden. Aber bei Battleaxe besteht keine Chance, dass das Spiel halt irgendwann mal auf Neo Geo oder sowas rauskommt. Also von daher wurde das halt auch wirklich für moderne Systeme getrimmt.
Haben sie nicht noch eine Amiga-Version rausgebracht oder sowas? Da gibt's doch immer noch eine Szene.
Also Hank hat mal angedeutet, dass er vielleicht noch über eine Vita-Version nachdenkt. Aber das ist dann, glaube ich, auch schon so das Maximum dieses Kuchens.
Jetzt muss er den Shop zumachen.
Der muss sich beeilen. Machen sie ja nicht.
Doch, das machen sie doch, oder?
Nee, das, da wurde doch jetzt irgendwie von Sony direkt wieder zurückgerudert.
Echt? Ich dachte nur, ja, für die PS3 wären sie zurückgerudert. Ich dachte, für Vita, wer hätte das Bestand gehabt?
Ja, ach, ich habe das auch nicht so genau verfolgt. Meine Vita läuft sowieso nur über Henkaku.
Naja, gut. Also, aber auf jeden Fall, wir können ja mal hier Richard Löwenstein anrufen, ob er das nicht portieren möchte.
Auf den Amiga.
Ja, er hat auch jetzt noch so ein Shooter für den Amiga entwickelt. Genau. Der ist doch gerade so richtig wieder im Flow. Das macht er an einem Wochenende bestimmt.
Ja, der macht doch jetzt gerade dieses Shooter Proxima. Ja, das sieht ja auch echt gut aus. Also der hat ja wirklich Skill und von daher, ich bin ziemlich sicher, Richie, sobald er damit fertig ist, da hat er genug Zeit, einfach mal Battle Axe auf den Amiga zu portieren für bestimmt. Die 7 Leute, die es kaufen werden.
Ich bin mir ganz sicher. Ich dachte, sein Spiel heißt Re-Shooter.
Reshoot Proxima.
Re-Shooter. Heißt das jetzt Proxima irgendwas?
Ja, irgendwie Proxima, glaube ich. Wir sollten
das auch machen. Egal.
Ja. Ja, auf jeden Fall sieht gut aus. Alle Leute, die einen Amiga lieben, sollten das oft im Bildschirm behalten. So.
Ja, alle Amiga-User, die gerade zuhören.
Warte, hebt bitte all eure Hände.
Ja, genau. Ich weiß, ihr werdet erschlagen von neuen Releases und die Auswahl fällt schwer. Ja, aber.
Ja, diese Pile of Shame auf dem Amiga, der wächst und wächst. Das ist einfach eine Pest.
Deswegen habe ich auch keinen Amiga.
Ja,
genau, das ist mir so stressig.
Grund. So, ja, Battle Axe. Auf jeden Fall, Kreis geschlossen. Das Spielprinzip, das ist jetzt nicht direkt das, was dieses Spiel wahnsinnig aus der Masse hervorhebt. Aber es macht nichts falsch. So, das darf man wirklich nicht falsch verstehen. Das ist halt wirklich so dieses klassische Hack'n'Slay. So im Also da ist auch wieder diese Parallele zu Golden Axe durchaus da. Wenn man bei Golden Axe die Perspektive gekippt hätte, also weniger von der Seite, mehr von oben, dann wäre das genau das. So, du hackst dich und schlitzt dich durch die Gegend und machst alles kaputt. Und dabei ist es allerdings bemerkenswert unblutig. Wie gesagt, meine Tochter ist 6 Jahre alt, die hat eine tierische Freude daran, das mit mir im Koop zu spielen. Und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil es geschieht da nichts Schreckliches auf dem Bildschirm. Die Gegner, die haben alle so ein, also ich will nicht sagen knuddeliges Design, das wäre schon wieder das andere Extrem, aber es ist alles schon so ein bisschen auf nett getrimmt, so auch die alles niedlich sogar, ja. Selbst die Endgegnerin, die sich im Intro halt so fies grinsen und mit Energie blitzend präsentiert, die Etheldred heißt und deren Endkampf der einzige ist, der wirklich ein bisschen anspruchsvoller ist. Und in der zweiten Stufe sieht sie aus wie ein gigantischer Gollum. Und selbst da finde ich nichts Schreckliches dabei. Also man kann das Ding auch durchaus mit Kindern spielen, wenn sie dem Hardcore-Anspruch
kriegen. Also ich meine, bei Kindern bist du eh immer überrascht, was sie dann hinterher tatsächlich irgendwie auch schlimm finden. Das ist außer bei den Sachen, wo es echt eindeutig ist. Aber mein kleiner Bruder hat sich damals vor Birdo gefürchtet in Super Mario 2.
Ja, das war
das hat Birdo keiner hat vorher gesehen. Eiern
gespuckt.
Ja, genau.
Das verstehen.
Also das Viech fand er ganz grauenvoll, weiß keiner warum, ja, haben alle gedacht, so, das ist doch kindgerecht, ja. Bei Mortal Kombat haben die nicht mit der Wimper gezuckt, das war denen völlig egal, das waren sie gut, ja, aber Birdo, ja, das Ding, von daher. Was ist denn an dem Spiel schwer? Also wo kommt die Schwierigkeit her? Sind das Massen an Gegnern, die dich dann überfordern, bis du wirklich auswendig gelernt hast, wann jetzt welcher kommt? Sind die so schnell? Ist das ein Reaktionstiming-Ding? Alles zusammen? Wo kommt denn der Schwierigkeitsgrad her?
Also es geht schon mal damit los, dass Hard der Standardschwierigkeitsgrad ist. So, das Hank meint, das ist the way it's meant to be played. So, also man muss aktiv ins Optionsmenü gehen und Easy einstellen. Und dann kriegt man halt auch so ein ganz kleines bisschen mehr Komfort zugeschoben. Der Unterschied zwischen Easy und Hard ist, auf Hard gibt's mehr Gegner, die sind stabiler und schneller, klar. Die Bossfights sind härter. Normalerweise, wenn man sie auf Easy bekämpft, dann hat man es halt nur mit den Bossen zu tun. Wenn man sie auf Hard bekämpft, kommen auch noch Standardgegner dazu. Am gemeinsten ist, wie ich finde, dass sich die Lebensenergie zwischen den Levels auf Hard nicht wieder auffüllt. So, wenn man auf Easy spielt, dann gibt es zwischen den Levels, wie gesagt, diesen schönen Bildschirm, wo die gewählten Helden so ein bisschen faul herumlümmeln. Auch das, wie gesagt, eine Reminiszenz an Golden Axe. Und ihre Shoppingtour beenden. Und da füllt sich auf Easy auch die Lebensenergie wieder komplett auf, was sie auf Hard nicht tut. So, also das ist schon mal nicht ganz ohne. Dann halt wirklich dieser gnadenlose Anspruch, dass halt dieser Permadeath ist. Es gibt keine Möglichkeit, Leben dazugewinnen. Nicht, wenn du 100.000 Punkte erreichst oder sowas, kriegst du ein extra Leben oder sowas, sondern nein, es gibt 3 Leben. Beziehungsweise, wenn du im Korb spielst, für jeden nur 2 Leben. Wenn die weg sind, ist Schluss. So, Pech gehabt. Okay.
Aber Heil-Items gibt's, ne? Wir reden jetzt von den Leben, aber Lebensenergie kann man schon finden.
Lebensenergie kann man finden, beziehungsweise auch kaufen bei der wandernden Händlerin. Aber da gibt's 2. Das eine ist das klassische Chicken, natürlich, das einen Energiebalken wiederherstellt. Und dann gibt's noch so eine buddelblaues Wasser, die füllt den kompletten Balken wieder auf. Okay. Aber das eigentlich Fiese sind die Gegner, die man halt einfach erstmal kennenlernen muss. So, es gibt da wirklich, wie gesagt, diverse Varianten. Es gibt da so kleine Trolle, Skelette, so explosive Sporen, die halt so rumlaufen, dann so aus dem Boden wachsende Tentakel, Geisterritte, die aus dem Nix ins Bild zischen, oder so laufende grüne Blubbels, die halt einen Treffer nur vertragen, aber dann im großen Bereich um sich herum so eine Giftwolke hinterlassen. Und wenn man das nicht weiß, wenn man halt einfach mal drauf losmetzelt, dann kriegt man halt erstmal aufs Maul. Also man muss die Gegner wirklich erstmal ihre Angriffsweisen kennenlernen, ihre Schwächen ausloten. Dann gibt's noch diverse Umgebungsfallen. Es gibt da so Bärenfallen, die einen natürlich zuschnappend erwischen. Es gibt so Speere, die aus dem Boden stipsen. Das ist alles relativ leicht zu umwandern. Dann gibt's aber auch noch so Statuen, die Flammen speien. Und die verzeichnen während des Spiels so eine erstaunliche Progression. Im 2. Level sind das große Münder, die in eine Richtung zeigen. Das heißt, die Flammen, die speien auch nur in diese eine Richtung. Im 3. Level sind das so Dreiecke, beziehungsweise sind es auch dieselben Münder, aber auf einmal haben die so einen 90-Grad-Winkel vor sich, den sie von links nach rechts abtun, auch mit Flammen bedecken. Und im 4. Level sind das auf einmal Türme, die aus dem Boden wachsen, wo die Flammen dann um sie komplett herum rotieren im 360-Grad-Winkel. Auch das überrascht einen total. Also, du kommst in den 4. Level, denkst dir, ich stehe so kurz vorm Ende, batz, zack, Flamme ins Gesicht. Und du musst halt, jeder Level hat fiese neue Gefahren, mit denen man einfach nicht rechnet, die das Spiel auch zu keine Sekunde irgendwie erklärt. Das ist auch noch so eine Sache, auf die müssen wir noch zu sprechen kommen, dass das Spiel sich nicht die geringste Mühe macht, irgendwas zu erklären. Beziehungsweise, das kann ich jetzt direkt ansprechen, weil das ist Teil des Schwierigkeitsgrades. Und das ist halt einfach dieses Trial and Error. Dieses Spiel, das steht für Trial and Error wie kaum ein anderes. Du probierst Dinge aus, du scheiterst, du vermerkst das Gelernte, legst es ab und lernst hoffentlich was daraus beim nächsten Versuch. Und das machst du wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis du halt ein Level beendet hast. Dann hast du diese kurze Atempause und dann geht's im nächsten Level wieder von vorne los. Und deswegen ist die Angabe, dass das Spiel in einer halben Stunde durchgespielt werden kann, komplett irreführend, weil bis du da zu diesem Status kommst, das dauert im schlimmsten Fall Wochen.
Also je nachdem, auch wie viel Zeit du investierst. Easy ist es immer noch schwer.
Auf Easy immer noch verdammt schwer. Es kommt dir ein kleines bisschen entgegen, aber das ist halt wirklich so wie, keine Ahnung, einem Ertrinkenden zuzurufen, ertrink weniger. das ist die einzige Hilfe, langsam, die du kriegst.
Ja,
ich schrei nicht ganz so sehr, hör auf zu zappeln. Und es ist, auch die Bossgegner, die Bosse an sich, die sind ehrlich nicht besonders, nicht mal nicht besonders, sondern überhaupt nicht herausfordernd. Die machen nichts Besonderes. Du haust auf sie ein und dann sind sie weg. Also es gibt da keinen taktischen Anspruch. Du musst ausweichen und draufhalten. Das ist alles. Aber ihre Angriffsmuster, die musst du halt trotzdem erstmal lernen. Die sind zwar an sich dumpf wie Knödel, aber sie machen halt trotzdem wahnsinnig viel Schaden, wenn sie sich erwischen. Und halt alles, ne? Progression, Progression, Progression. Und dann, genau, das ist so ein Punkt, den nehme ich dem Spiel so ein bisschen übel. Es erklärt nichts, gar nichts. Es gibt kein Handbuch. So, das ist so eine Sache. Es gibt ja von dem Spiel verschiedene Editionen. Es gibt ja die digitale Edition, es gibt die digitale, die Edition mit digitalen Extras, es gibt die normale physische Edition, es gibt halt super sonderphysische Editionen. Da gab es ja diverse Tiers bei der Kickstarter-Kampagne. Und nirgends kriegst du ein Handbuch, in dem irgendwas erklärt wird. Du kriegst ein Artbook, du kriegst, wenn du die digitalen Extras öffnest, was ich natürlich voller Freude gemacht habe, weil ich mich mehr als auf die Grafik auch noch auf den Soundtrack gefreut habe. Dazu gleich noch mehr. Aber du öffnest die digitalen Extras und du findest da Wallpaper in 5 Formaten mit jeweils erschreckend großen Logos. Du findest Sprachsamples im WAV-Format, davon 266. Und du findest 772 GIFs, die halt im Prinzip alles oder fast alles, was das Spiel irgendwie zu bieten hat, grafisch, zeigt. Du hast da die Original-GIFs, die du halt einfach analysieren und bewundern kannst. Aber kein Handbuch.
Hättest du dir ein NFT gewünscht?
Nein, das hätte nochmal extra viel gekostet. Spricht das nicht? Nein, aber die Sache ist, du kriegst zum Beispiel nirgends erklärt, was die vermaledeiten Items machen. Wenn du bei dieser wandernden Händlerin bist, du kriegst eine Auflistung der Items. Okay, Chicken, gut, kann man sich denken. So eine kleine Faust, okay, gut, wird wohl irgendwas mit Stärke zu tun haben. Aber eine grüne Flasche, was bedeutet das? Also es ist ein kleiner Blitz auf einer Medaille, was bedeutet das? Du bist gezwungen, das wenige Geld, das du verdienst, auszugeben, um herauszufinden, was ein Item macht. Und das Tragische ist ja, auf der Kickstarter-Seite und auf der GOG-Seite werden alle Items erklärt. Es gibt da so schön erklärende Bildchen mit Texten dazu, da kriegst alles vorgekaut. Aber nicht im Spiel, nicht in dem Textfile, nicht in dem PDF, das beiliegt. Irgendwas, nix, nada. Oh. Auch für die Charakterinfos. Du erfährst überhaupt nichts über die drei Figuren, die du auswählen kannst. Auf der Kickstarter-Seite gab es komplette Charakterbeschreibungen mit den Namen, mit ihren Eigenschaften, wie sie sich voneinander unterscheiden. Sie haben ja unterschiedliche Statistiken, was Geschwindigkeit, Nahkampf etc. angeht. Gab es auf der Kickstarter-Seite alles noch und nöcher zu lesen. Denkst du, im Spiel wird da eine halbe Textzeile für geopfert?
Also, was hat denn der Henk dazu gesagt? Du hast ja hier diese Wertschätzung als Vorwand benutzt, um deinem Pixelhelden nahe zu sein. Ja, also, ja, wie hat er sich denn da erklärt?
Ich zitiere wörtlich, yes, we could have explained a bit more.
Das siehst du, das ist die Ehrlichkeit, die man von seinem Indie-Entwickler
hören will. Ja, also es war halt im Prinzip, die Aussage war, ja, in den Arcade-Spielen wurde früher auch nichts erklärt und die Leute sollen halt schon so ein bisschen, also es wurde halt so,
damit also so ein
die
Leute sollen gekitzelt werden. Und vor allem Handbücher gab's schon.
Ja, also in der Spielhalle vermutlich nicht, aber auch selbst in der Spielhalle hattest du, wenn du Golden Eggs hast durchlaufen
lassen. Also ich wollte gerade sagen, in der Spielhalle hattest du im Startbildschirm häufig einen Extra-Screen, der die Items erklärt. Ich glaube sogar scheiß Pac-Man hatte das schon.
Das denke ich nämlich auch. Also ich kann es insofern verstehen, als dass du halt die Spiele wirklich dazu kitzeln möchtest, reizen möchtest, da halt mit mal ein bisschen Zeit zu investieren, Dinge auszuprobieren. Aber auch hier wieder, weißt du hast das Jahr 2021 und du siehst das ja an den Steam-Reviews. Weißt du, die Leute, die regen sich schon darüber auf, wenn sie in den ersten zwei Bildschirmen kontinuierlich aufs Maul kriegen. Von diesen Leuten kannst du nicht erwarten, dass sie wieder und wieder und wieder und wieder ihr sau verdientes Geld investieren, einfach nur um rauszufinden, was diese Medaille mit dem Blitz drauf bedeutet. Es ist, wir leben nicht mehr in den End-80ern, Anfang 90ern und halt ein Spiel komplett ohne jegliche Erklärung auf den Markt zu hauen, ist schlicht nicht mehr zeitgemäß. So, ich meine, wenn man ein Arcade Oldschool-Spieler ist, dann steht es einem selbstverständlich frei, das komplett zu ignorieren. Aber die Leute zur Ignoranz zu zwingen, das finde ich unnötig. So, ich meine nicht, dass es zu den Helden so viel zu erzählen gab. Weißt du hast halt drei, da ist der eine Pirat, der Pirat mit dem roten Bart und der dicken Kanone auf der Schulter. Dann hast du die Dunkelelfe und dann hast du den Druiden, der ganz nebenbei Iolo heißt. Also so eine Namenswahl, die vermutlich nicht mit Lord British abgeklärt wurde. Und die unterscheiden sich in der Spielbarkeit voneinander, die unterscheiden sich in der Geschwindigkeit voneinander. Die haben unterschiedliche Nahkampfwerte. Rooney, der Pirat, hat auch als einziger einen Lebensenergiepunkt mehr, mit dem er standardmäßig beginnt als die anderen. Also es gibt schon Unterschiede in den dreien, die man auf der Kickstarter-Seite auch wunderbar in einer halbseitigen Tabelle zusammengefasst hat. Warum konnte man diese Infos nicht unter die kleinen Charakterbildchen packen? Also, das wäre, darunter ist Platz. Also, es ist möglich.
Es ist wahrscheinlich, Wahrheit ist wahrscheinlich, sie haben es vergessen. Also, waren so in ihrem Entwicklertunnel und dann hinterher hören sie es zum ersten Mal so, ja, die wissen das nicht, ne?
Ja. Ich meine, das Ding ist halt, es ist ja ein Autorenwerk. Das 99% dieses Spiels, oder sagen wir 95% des Spiels entspringen den Händen von zwei Leuten. Und selbstverständlich kennen die alles in- und auswendig in jeder Hinsicht. Henk hat mir gegenüber auch gesagt, dass er dieses Spiel selbst heute noch wahnsinnig gerne spielt, aber selbstverständlich kennt er es komplett. Aber irgendwann verlierst du halt einfach den Blick für diesen Kleinkram. Und ja, ich kann mir einfach wirklich vorstellen, dass die Kickstarter-Seite, die war ja schon sehr früh fertig. Die hatten ja wirklich einen sehr professionellen Kickstarter. Das Spiel befand sich zu dem Zeitpunkt bereits eine Weile in Entwicklung. Das heißt, die konnten sehr viele Mockups und GIFs und so weiter zeigen. Also das war eine wirklich gute, gute Kickstarter-Präsentation. Und da hattest du halt auch noch halt Charakterinfos und Iteminfos aufgelistet, die dann halt irgendwann einfach hinten übergefallen sind. Genauso wie übrigens noch ein paar andere Features. Also es gibt mindestens zwei Dinge, die ich auf der Kickstarter-Seite gefunden habe, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Das eine war ein Erfahrungsstufensystem, dass du halt ab bestimmten Punkten, mit jedem Gegner hättest du Erfahrungspunkte gesammelt und wärst einem Rang aufgestiegen. Wenn man sich die GIFs durchguckt, die in dem digitalen Extras beiliegen, dann sieht man auch noch diverse Grafiken, also HUD-Elemente, in denen dieses Erfahrungspunktesystem auch noch eingearbeitet ist. Aber es ist dann nicht mehr ins eigentliche Spiel übernommen worden, weil Hank meinte, das hat nicht zu dem Arcade-Spielprinzip gepasst und auch nicht zu diesem Permadeath-Spielprinzip, weil du übernimmst ja nichts ins nächste Spiel. Also ist da auch ein Erfahrungsstufensystem total Blödsinn. Und das andere System, das war, ich möchte sagen, interessant, aber auf eine sehr abgefahrene Art und Weise. Das nannte sich Evil Eye System und das war dann so eine Art Sauron-Blick, den diese böse Heldin Etheldred, oh Gott, also dieser Name.
Ja, das ist die oberböse Truller, wie Fachmagazine sagen.
Richtig, die Dame mit den Blitzen. Auf jeden Fall, die hätte dann immer wieder mal ihr Sauron-Auge über das Spielfeld gleiten lassen. Und wenn der Spieler in diesem Blickwinkel drin gewesen wäre, wenn er sich nicht spontan versteckt hätte, dann hätte sie ihm extra Gegner auf den Hals gewünscht, quasi. Was irgendwie nett klingt, aber das hätte dann vermutlich auch noch so ein Verstecksystem eingebaut werden müssen. Und Hank meinte auch, da wäre auch noch ein Haufen extra Animationsarbeit nötig gewesen, weil die Gegner, die hätten ja nicht einfach so ins Bild ploppen sollen, sondern die hätten dann quasi aus einer Maschine aus dem Boden wachsen sollen und so weiter. Und das war dann wohl einfach zu viel des Guten und hat das Spiel nicht vorangebracht. Also wurde dieses Feature halt einfach komplett gekippt. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Verlust war. Also von daher.
Ja, mein Gott, ne, Kickstarter halt. Das ist halt im Fluss. Also, ne, wenn es ein normaler Kickstarter ist zumindest. Das ist ja wurscht. Ja. Also, das, was ich auf Steam gelesen habe, was auf den Screenshots zumindest erstmal plausibel aussieht, ist, dass jemand schrieb, die Kamera sei zu nah dran und man hat zu wenig Übersicht in dem Spiel. Und da unterscheidet es sich tatsächlich ja auch von sowas wie Gauntlet, ne? Gauntlet ist die Kamera irre weit weg gewesen damals. Und hier ist man, die ist schon sehr nah dran. Also da kann ich mir theoretisch vorstellen, dass das manchmal irgendwie, dass man da sitzt, gerade auch vielleicht, wenn man zu zweit spielt, dass man sich denkt so, ah, ja, da kommt jetzt auch mal auf einmal doch noch was angerannt und sowas. Ein bisschen mehr Übersicht wäre schön gewesen.
Ja, ja. Also zum einen, ja, die Kamera ist schon relativ nah dran, dass es war. Und es gibt auch so ein paar Hindernisse, wie zum Beispiel Bäume oder sowas. Hinter denen verstecken sich Gegner auch ganz gerne, die man einfach nicht sieht. So, und dann kriegt man hinter einem Baum auf einmal aufs Maul und weiß gar nicht warum, weil sich Gegner einfach nicht wegbewegt. Viel unangenehmer finde ich da, ehrlich gesagt, die Gegner, die aus dem vom Bildschirmrand aus angreifen. Es gibt da im dritten Level so ein paar Geisterritter, die haben als Hauptattacke einen schnellen Angriff nach vorn. Also die rasen halt wirklich ratzfatz auf dich zu. Und das machen sie leider bevorzugt aus dem nicht sichtbaren Teil des Bildschirms heraus. Auch diese Flammenspeier, die ich vorhin schon beschrieben habe, die legen auch sehr gerne los, wenn man sie noch gar nicht sieht. Und dann läuft man einfach ungebremst in die Flammen rein, ohne dass man irgendwas dagegen machen konnte. Und das hätte natürlich mit einer weiter entfernten Kamera beseitigt werden können, sowohl das eine als auch das andere Problem. Aber, naja, dann hätte ehrlich gesagt die Pixelgrafik nicht mehr so gut ausgesehen.
Siehst du, ich hab mir schon gedacht, auch als ich es gelesen habe. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, so, aha, ein Art-Driven Game, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist. Da saß jemand und hat sich gesagt, ja, aber was machen wir die ganze Arbeit? Das sieht doch tierisch geil aus, wenn ich die Kamera weiter weg, da sieht doch keiner. Stellt ihr euch mal vor, auf der Switch und sowas. Wozu habe ich denn hier, da geht die Augenbraue hoch bei dem einen, das sieht doch keiner mehr.
Nee, manche Sachen würdest du auch wirklich gar nicht sehen. Zum Beispiel dieser Druide, der Iolo, der hat so eine geile Mimik. Wenn der seinen Zauber, sein Feuerball abschießt, dann guckt er so total verbissen mit weit offenem Mund und total aufgerissenen Augen. Das sieht total cool aus. Oder der greift halt auch im Nahkampf nicht mit einer Axt oder irgendwann an, sondern mit seinem Bart. Der schwingt seinen Bart als Waffe. Und das sind halt so diese kleinen geilen Details, wo du halt wirklich diese weichen, wellenförmigen Bartbewegungen siehst. Und wenn die Kamera halt irgendwie, keine Ahnung, 25% weiter oben wäre, dann würdest du diese Details nicht mehr so gut erkennen. Und daher kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Hank dann irgendwann da saß und gesagt hat, ja, verdammte Scheiße, das Spiel ist Hardcore, die Leute haben sich gefälligst durchzubeißen, jetzt sehen die gefälligst auch noch wenigstens dabei gut aus.
Und, jetzt weiß ich, warum du es geil findest. Eine Bartattacke.
Diese Obsession mit Haaren ist schon aus.
Weiß nicht, wo das herkommt.
Es gibt ja, es gab in den frühen 90er auf dem NES ein Spiel namens Kabuki Quantum Fighter. Da hat so der Held mit seinen langen Haaren angegriffen, aber eine Bartattacke hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, es gab, war das nicht Kabuki Quantum Fighter. Ich habe noch ein anderes Spiel im Sinn, wo es das auch gab, aber ich komme leider gerade nicht drauf.
Aber es gab, also der Bossgegner aus Revenge of Shinobi, der hatte auch so eine Art Kabuki-Haar und der hat dann auch mit seinem langen Haar angegriffen. Aber wie gesagt, das war das Haupthaar an sich, aber so eine Bartattacke, man weiß es nicht, ist vielleicht auch so dem Hipster-Aufkommen der letzten 20 Jahre geschuldet, dass die Leute mittlerweile lang genug Bärte haben, mit denen sie angreifen können. Irgendwann entwickeln die ja auch so ein Eigenleben, nehme ich an.
Wahrscheinlich. Mhm. Können wir den Zauberer einfach YOLO nennen übrigens, so wie sich das wahrscheinlich gehört?
Gut möglich, ja. Ja, gut. Also ich meine, Iolo, das ist ohnehin so Azi-Fazi und halt ein bisschen zu sehr von Ultima inspiriert. Von daher.
Also für die Menschen, die es nicht wissen, es gibt einen wiederkehrenden Charakter in Ultima, der so heißt.
Genau. Und nur der Vollständigkeit halber, also wie gesagt, der Pirat, der heißt Rooney und die Dunkelelfe heißt Fae. Und es gibt im Spiel ja relativ wenig Sprachausgabe. Aber einer der schönsten Sprüche erfolgt immer, wenn man ein Huhn aufsammelt, denn da ist entsprechend der bewundernde Spruch personalisiert. Und ich fand das immer so super, wenn es heißt, Faye has found some chicken. Und ja, das ist halt natürlich, sowas muss mit dem Megafon verkündet werden.
Ich habe bei einigen User-Reviews gelesen, dass sich das für manche Menschen auch etwas abnutzt.
Ja, wie gesagt, es gibt nicht so viele Sprüche. Und die meisten Sprüche, die kommen noch von dieser wandernden Händlerin, die halt zwischenzeitlich immer wieder mal reinkommt und bei der man einfach Dinge kaufen kann, aber leider nicht mit diesem sehr, sehr klassischen, aus Resident Evil 4 bekannten What are you buying? Sondern die kommt halt einfach rein und haucht dann so ein Can I sell you something? Und naja, gut. Ansonsten, das Spiel besteht halt in erster Linie aus den ganz gut krachenden Effekten, jetzt die Soundkulisse und vor allem, und da müssen wir jetzt in epische Breite drauf zu sprechen kommen, aus der Musik. Und ach, die Musik. André, ach, sie ist toll.
Ist sie ganz okay? Würdest du sie als ganz okay beschreiben? Ich entnehme das so deiner Tonlage.
Ja. Also ich würde ganz okay als Basis nutzen und dann halt so zwei, drei gigantische Türme draufkleckern. Nein, der Soundtrack ist von, ich hoffe, ich spreche sie jetzt korrekt aus, Manami Matsumae. Und das ist eine Komponistin, die übrigens in der Steam-Beschreibung zum Komponisten gemacht wird, ganz nebenbei in der deutschen Übersetzung, die kennt man vor allem aus den 80ern und 90ern aus ihrer sehr aktiven Zeit für Capcom. Da hat sie nämlich Musik gemacht für Spiele wie Mega Man 1 und 2 oder Final Fight, Magic Sword oder UN Squadron. Und das waren fantastische, wunderbare Chip-Soundtracks. Und jetzt in den moderneren Zeiten hat sie Spiele untermalt, unter anderem wie Mighty No. 9 oder Mega Man 10 oder hat auch an Shovel Knight mitgemacht. Also die ist immer noch sehr aktiv und sie hat halt auch noch diesen fantastischen Anfang 90er Capcom CPS Sound drauf, den man halt so gerade aus den Spielhallen kennt, der halt wirklich extrem markant ist. So, es gibt nur wenige andere Firmen, die halt so diesen typischen Drum-Sound drauf hatten, so diese geilen Synthi-Flächen, die sind sehr typisch. Und Hank wollte für Battle Axe unbedingt genau diese Art von Sound, diesen Arcade-Sound der frühen 90ern. Und er hat mir erzählt, dass er, dass Mike mit Bravewave Productions ohnehin schon in Kontakt war. Das ist ja so eine Firma, die hat diverse Künstler unter Vertrag und vertreibt deren Produkte auf CD, digital und Schallplatte. Und unter anderem war da halt auch Frau Matsumae dabei.
Du musst mal ganz kurz den Leuten noch mal ganz kurz helfen. Capcom, ja. CPS, das war ein Arcade-Board?
Ja, genau.
Ja.
Da gab es, glaube ich, mehrere Iterationen, CPS 1 und 2. Und das war halt so typisch für die Spiele der damaligen Zeit, die ganzen Capcom-Spiele, also allen voran natürlich halt Street Fighter 2 oder Final Fight und wie sie nicht alle hießen, die liefen alle auf CPS-Boards.
Ja, also in einem Arcade-Automat, meine Damen und Herren, steckt natürlich Technik drin, vergleichbar vielleicht einer Konsole. Und die Hersteller, die viele Automatenspiele produziert haben, wie Capcom, hatten dann natürlich auch manchmal über mehrere Automatensysteme hinweg eine gemeinsame technische Basis und diese Arcade-Boards sozusagen, das ist diese gemeinsame technische Basis.
Ach, das ist deine Erklärung, sind immer so schön, das ist toll. Das ist so ein bisschen, du bist der Bob Ross der technischen Erklärungen.
Ja, Jochen sagt immer Erklärbär zu mir.
Ich meine, Bob Ross sieht ja auch aus wie ein Bär, also da schließt sich der Kreis auch wieder. Oder weißt sah du, aus wie ein Bär, jetzt vermutlich nicht mehr.
Ja, ich weiß gar nicht, ob lebt er noch?
Nee, das war schon seit Ewigkeiten dort.
Ja, bekannter Fernsehmaler übrigens, ja. Meine Damen und Herren, Bob Ross.
Ja. Selbst das Erklärbären musst du erklären.
Hat den Leuten beigebracht, wie man zeichnet. Ja, sehr bekannt, große Frisur. Ja.
Ja, auf jeden Fall, die waren dann halt in Gesprächen mit Bravewave und da kam sie halt auf Manami Matsumae zu sprechen und die hat dann wohl sehr schnell zugesagt, dass sie Bock hat, an diesem Projekt teilzunehmen und hat halt den kompletten Soundtrack gemacht und hat wirklich genau in dem Stil der frühen 90er CPS-Boards. Und das ist ein toller, toller Soundtrack. Der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also du hörst deutlich, dass der grundsätzlich etwa 25 bis 30 Jahre alt ist. Also beziehungsweise auf dieses Alter getrimmt wurde. Und das sind einfach so wunderbar beschwingte, catchy Melodien. Die passen hervorragend zum Spiel. Mich ärgert immer ein bisschen, dass die, wenn man das Spiel pausiert, immer wieder von vorne anfangen. Also die laufen nicht durch. Aber ich habe mir den Soundtrack natürlich, das war einer der für mich wichtigsten Gründe, dass das Projekt zu unterstützen, weil ich bin ein Riesenfan von Spiele-Soundtracks. Ein Großteil meiner iTunes-Bibliothek besteht aus Spiele-Soundtracks. Ich bin ein Riesenfan der Arbeiten von Manami Matsumae. Und von daher, das war halt auch ein No-Brainer. Also da kam halt alles zusammen bei diesem Kickstarter. Toll! Und der Soundtrack, der ist wirklich super. Also ich hab's bei unserer letzten Wertschätzung Streets of Rage 4 ja schon leider nicht in der Ausführlichkeit betont, wie es nötig gewesen wäre. Der Soundtrack von Olivier de Rivière, der war phänomenal. Und genau das gilt hier für den Soundtrack von Battle Axe. Also der für Fans von Arcade Hack'n'Slays, also von klassischen Arcade Hack'n'Slays, ist das ein ganz wunderbarer Soundtrack. Der leider, was ich überhaupt nicht verstehen kann, keine Jukebox hat im Spiel. Es gibt in den Optionen so ohnehin relativ wenige Optionen halt. Wie gesagt, dieser hässliche CRT-Filter. Und du kannst die Musik an- und ausschalten und die Soundeffekte an- und ausschalten. Und das war's im Wesentlichen schon.
Keine freie Buttonbelegung?
Habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Aber ich denke schon, dass es die gibt. Habe ich nicht drauf geachtet. Kann ich gar nicht sagen. Okay. Abgefahren. Du brauchst ohnehin nur drei Tasten. Es gibt den normalen Attack, es gibt die Fernattacke und es gibt den im Prinzip diese Teleportattacke, je nach gewählten Charakter. YOLO, der teleportiert sich übers Schlachtfeld, Rooney, der macht so eine Dash-Attacke und Faye, die macht so eine Wirbelwind-Attacke mit ihren Messern. Und da gibt's noch eine Taste, mit der du die Extras benutzen kannst, und das war's. Also es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man das Ganze mit dem Pad spielt, da die Tasten jemals umzudefinieren. Aber es gibt keine Jukebox. Und was noch viel schlimmer ist, dass der Soundtrack nur innerhalb der Kickstarter-Kampagne erhältlich war. Das heißt, für Leute, die es entsprechend unterstützt haben, ab, ich glaube, einer relativ geringen Unterstützerstufe, gab es ihn schon dazu in digitaler Form und dann später auch auf CD. Aber es gibt ihn nicht separat zu kaufen. Es gibt ihn nicht als extra bei GOG oder bei Steam. Es gibt ihn nicht auf Bandcamp oder iTunes oder Amazon Music, Spotify oder irgendwo. Nicht. Habe ich Henk natürlich auch drauf beschragt und der meinte, wenn der Bedarf dafür groß genug ist, also die Leute sollen, die das haben möchten, ihm unbedingt bitte das Postfach zuspammen, dann lässt sich das relativ schnell ändern. Sogar auf Vinyl wäre es möglich. Aber das wurde halt einfach außerhalb von Kickstarter nicht gemacht.
Ja, weil du warst ja auf Kickstarter, du bist doch bedient, oder?
Ja, natürlich bin ich bedient. Ich höre das Ding auch jeden Tag an. Aber das ist natürlich eine Sache, die muss in die Welt getragen werden. Da muss die Menschheit von wissen. Das muss halt über Radio Free World pausenlos gespielt werden. Und es ist auch das wieder so eine Sache, die ich mir damit erklären kann, dass es halt einfach keiner dran gedacht hat. So, das ist, bei denen lief die ganze Zeit der Soundtrack ohnehin im Hintergrund. Die Kickstarter-Kampagne war das Wichtigste, um das Spiel finanziell auf die Beine zu stellen. Und was danach passiert, ja, mal gucken.
Also bevor das auf Vinyl gepresst wird, da würde ich ja auch vielleicht nochmal die Handbremse so vorsichtig anziehen, ja, Kupplung langsam kommen lassen und mal überlegen, wie viele Menschen das wirklich haben wollen. Aber auf Steam, ich denke, das wäre einen Soundtrack zusätzlich anzubieten oder ein Soundtrack-Bundle, stelle ich mir vor, wenn dein Soundtrack vorliegt, ist eigentlich nur in der Steam-Datenbank ein bisschen länger rumgeklickt. Und da frage ich mich dann schon, es macht ja auch sonst so ziemlich jedes Indie-Spiel, die Deluxe Edition, da ist dann halt der Soundtrack dabei.
Ja, natürlich. Bei GOG ja auch. Da gibt's ja auch immer wieder so Bundle-Angebote und im Zweifelsfall den Soundtrack auch separat. Und die haben ja ohnehin noch dieses Paket von Kickstarter mit diesen digitalen Extras. Also da ist ja alles schon drin, da ist ja auch ein sehr schönes Artbook drin, das bei den Unterstützern der höheren Stufen auch als gedrucktes Exemplar beilag. Also die hätten im Prinzip schon dieses ganze digitale Bonuspaket am Start, es muss halt nur außerhalb von Kickstarter genutzt werden, was es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt nicht tut. Naja, ist auch das gut möglich. Aber Henk hat ja ohnehin noch so ein paar Zukunftspläne mit BattleAxe, ich habe ihn danach befragt, wenn sich das Ding, also ich meine, die Finanzierung des Spiels hat ja alles wunderbar geklappt. Der Kickstarter war ein gigantischer Erfolg, hat ein ganzes Stück mehr eingebracht, als angepeilt war. Also finanziell sind alle Leute, die daran beteiligt waren, gut auf ihren Beinen gelandet. Und wenn sich das Spiel jetzt im Nachhinein auch noch gut genug verkauft, das ist ja, wie gesagt, auch in diverser physischer Form auf mehreren Plattformen erhältlich, dann stellt sich Henk ganz gut vor, dass es da auch diverse DLCs gibt. Also und das Spiel hat ja auch viel Potenzial für DLC. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt neben dem normalen Arcade-Mode noch einen weiteren Spielmodus, beziehungsweise zwei weitere Spielmodi, Infinite Mode und New Game Plus. Und selbst das ließe sich ja in Zukunft noch weiter ausbauen. Um jetzt das nochmal ganz kurz aufzudröseln, der Infinite Mode, der ist auch von Anfang an freigeschaltet. Man hat da nur 2 Leben statt der standardmäßigen 3 im normalen Arcade-Modus. Und hier werden die Levels anders als im Arcade-Modus zufällig generiert. So, das ist ein, wie der Name schon verspricht, ein endloser Modus. Das ist einfach so ein Survival-Modus. Man muss so weit wie möglich kommen, sich von Level zu Level hangeln. Und der ist aber grundsätzlich etwas leichter spielbar als der Arcade-Modus. Zum einen, weil da die ganzen NPCs irgendwie leichter erreichbar sind. Die stehen halt einfach so in der Gegend herum. Und zum anderen, weil die Händlerin hier überall herumsteht. Also die, in den Levels, nicht nur zwischen den Levels. Das heißt, man kann sich innerhalb der Levels auch aufmotzen. Also auch mal seine Energie per eingesetztem Gold auffrischen. Und wenn man alle NPCs aufgesammelt hat, dann öffnet sich das Portal in die nächste Welt. Das heißt, wenn man es eilig hat, dann kann man auch relativ gut durchrasen. Und das ist auch der einzige Modus, in dem ich bis jetzt einen Rang S geschafft habe. Nach jedem geschafften Level gibt es natürlich eine Bewertung. So, es wird leider nirgends aufgedröselt, was zu dieser Bewertung führt. Wie gesagt, auch hier, ne, macht sich das Spiel keinerlei Erklärungsnot. Aber irgendwann kriegt man mit, dass so ein paar Sachen offensichtlich da reinspielen. Also das ist halt, wie oft man gestorben ist, wie viele NPCs man befreit hat, wie viel oft man getroffen wurde, wie viel Loot man eingesammelt hat. Das spielt alles in die Wertung rein. Im Arcade-Modus habe ich trotzdem noch niemals besser als B geschafft. Egal, wie gut ich mich angestellt habe. Im Infinite-Mode, zack, direkt den ersten Level mit S geschafft. Naja. Und hat man das Spiel dann durchgespielt, dann kriegt man auch ein New Game Plus freigeschaltet. So, und dann werden die Gegner und Items zufälliger verteilt, die Gegner sind aggressiv und das Level-Design ist gespiegelt. Also das ist halt im Prinzip der Hardcore-Modus. Und wie gesagt, auch das ist alles noch ausbaubar, vielleicht noch weitere Spielfiguren, mehr Gegner, mehr Levels. Also DLCs sind möglich und laut Henk wäre das auch per se sogar im Hauptspiel schon möglich gewesen, weil er musste sich selbst wahnsinnig bremsen. Nicht einfach so ein Feature-Creep aus BattleAxe zu machen. Also irgendwann hat sie gesagt, so dieses Gegner-Dutzend oder wie viel das sind, das reicht dann einfach. 4 Levels reicht dann einfach. Er hätte problemlos 8 machen können, aber dann wäre das Spiel irgendwann 2027 rausgekommen. Und daher, mal gucken, je nachdem, wie viele Leute es kaufen.
Hat er denn das hängt davon irgendwas ab,
wie viele Leute es verstehen.
Dazu gesagt, zu den Verkaufszahlen? Ist es ja nee, jetzt schon...
Hat er nicht. Okay. Naja, aber gut, ich meine, das ist ja jetzt erst seit 2 Wochen im eigentlichen Verkauf.
Ja, aber wir wissen ja, wie es läuft. Was du im ersten Monat nicht machst, weißt jetzt nicht, ob BattleAxe das Longtail-Spiel ist.
Aber der erste Monat ist ja noch nicht mal vorbei.
Ja. 20 Steam-Reviews.
Ja, mal gucken.
Ich sag's nur, ne? Was übrigens zu dem passt, was du gesagt hast, ich habe auch mal geschaut, die Daumen runter Steam-Reviews sind alle so eine Stunde. Eine Stunde vier, also 1,4 Stunden, 0,3 gab es, glaube ich, auch mal. Ja. Also, das ist so. Ich sag mal, für die Menschen da draußen, sie werden innerhalb der Refund-Periode feststellen, ob das ein Spiel für sie ist, wenn sie das Spiel kaufen.
Ja, ehrlicherweise muss man sagen, wenn man es nach 10 Minuten nicht mag, dann ist es nichts für einen. Das Ding ist halt wirklich, es ist so ein krasser Hardcore-Arcade-Klopper, das es ist wirklich aus der Zeit gefallen. Das ist schon gerne mal chaotisch und unübersichtlich. Es ist nicht so hirnlos, wie man annehmen könnte, aber es ist natürlich schon so ein bisschen hirnlos. Und wenn das Ding in dieser Form in den Spielhallen der 90er gestanden hätte, dann würden wir das heute als eine der krassesten Klassiker aller Zeiten kennen. Also das hätte den Leuten sowas von die Yen und die Dollars und die D-Mark aus der Tasche gesaugt. Wie Wahnsinn. Heute natürlich sieht man ja an den Steam und GOG Reviews, man muss seine Zielgruppe erstmal wieder dahin erziehen, dass sie solche Spiele wieder wertschätzen lernen. Und ob das Battle Axe gelingt?
Mit Erziehung wird das nicht. Entweder das gefällt ihnen, du musst die Menschen finden, die sowas mögen oder noch mögen. Mhm. Ich glaube nicht, dass hier noch eine Erziehung hin zu diesem Spielerlebnis möglich ist. Es ist ja auch, wie war denn das bei dir? Ich habe das sowas Ähnliches ja damals, als ich Cuphead gespielt habe, wo ich auch gemerkt habe, da musste aber auch erstmal wieder das alte Mindset wieder rauskramen. Mhm. Also ich habe das angefangen zu spielen damals. Ich glaube, am Anfang, so die ersten Level ging das sogar noch ganz gut, aber nach hinten raus, wenn es dann richtig schwer wurde oder sowas, da regt sich schon erstmal so ein Alter, ich habe keinen Bock, wieso mache ich das eigentlich? Die Zeiten sind doch vorbei. War das nicht gut so? Ging dir das auch so? Oder bist du das schon einfach zu sehr drin?
Nee, also Cuphead habe ich gehasst. Wirklich, es ist der Grafikstil, der war fantastisch und ich habe das Ding auch, also vermutlich nicht so lange gespielt, ich habe es nie durchgespielt, aber ich bin persönlich kein Freund von Bullet-Hell-Shootern und das ist in seinem innersten Kreis ist ja Cuphead ein Bullet-Hell-Shooter und ich bin niemals in diesen Flow gekommen, den dieses Spiel braucht, Cuphead. Bei Battle Axe ist es anders. Ich finde, Battle Axe ist zwar Hardcore, aber nicht so menschheitsvernichtend Hardcore. Aber vielleicht lege ich da auch andere Maßstäbe an. Wie gesagt, Bullet Hell Shooter sind einfach nicht meins. Und deswegen habe ich da mit Battle Axe deutlich mehr Vergnügen gehabt, einfach weil ich Hack'n'Slays schon immer mochte. Und das bei mir genau die richtigen Knöpfe drückt. Aber einen anderen Punkt finde ich hier viel problematischer. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der dem Spiel den Longtail im sehr frühen Stadium abschneidet. Und zwar der Preis. Das kostet knapp 30 Euro. Also beziehungsweise 26,99 aktuell. Und ehrlicherweise muss man sagen, ist es das wert? Man kann wirklich, ich habe dafür auf Kickstarter ja noch mehr gezahlt. Und für mich hat sich das Spiel schon lange, lange amortisiert, alleine durch die große Freude, die ich mit der Grafik und dem Soundtrack hatte. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich halt so dieses typische Call of Duty Fortnite FIFA-Kind bin und gebe da jetzt 30 Euro für dieses Spiel aus, das irgendwie cool aussieht, aber mir in den ersten 7 Sekunden komplett aufs Maul gibt, dann gebe ich das natürlich sofort zurück, was ja bei Steam und so mittlerweile problemlos möglich ist. Hätte man dieses Spiel auf ein greif halt einfach mal zu, es tut dir nicht weh, Niveau gesenkt, beziehungsweise auf diesem Niveau rausgebracht, für 10 Euro digital,
wir nennen es hier die Euro physisch oder sowas.
Ja, ja, genau.
Die magische Schwelle, wo der Mensch sagt, ja, fuck it, ich nehme es mit.
Ja, da tut's ja auch nicht weh und dann sagst du ja auch nicht, ja gut, das hat mir jetzt so dieses gigantische Loch ins Portemonnaie gebrannt, na, ich spiel's halt mal weiter oder ich ignoriere es oder irgendwas. Aber wenn die Leute halt knapp 30 Euro dafür ausgegeben haben und es dann halt wirklich diesen Hass in ihnen auslöst, dann ist natürlich dann auch der Instinkt da, sofort eine schlechte Bewertung abzugeben. Wir wissen ja, wie Leute klicken. Und
die haben alle refunded, das kann mir keiner erzählen, dass die jetzt ihre Kohle nachweinen. Aber ja. Aber man wird halt geprellt von sowas. Wenn man das nicht mehr gewohnt ist oder sowas, dann denkt man sich, what the fuck? Was macht ihr denn da? Wisst ihr, welches Jahr wir haben?
Ja, und das fürchte ich halt tatsächlich nicht. Es sind so einige Sachen, die habe ich ja jetzt schon wirklich oft genug angesprochen, bei denen merkt man, dass das Spiel beabsichtigt oder unbeabsichtigt halt komplett ein Kind der 90er ist. Und aber ja, die Zeit, in der diese Art von Spiele groß war, die liegt jetzt, 25 bis 30 Jahre zurück und in der Zeit hat sich einiges getan. Es gibt natürlich Leute wie mich, die wissen sowas absolut wertzuschätzen. Die erfreuen sich an den kleinen Details und den Pixeln und den Soundtrack und dem hoffnungslos veralteten Spielprinzip, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass Leute wie wir aussterben.
Würdest du sagen, du bist ein Genre-Fan und hast zugegriffen?
Ja, total. Für mich sitzt es auf dem Genre-Thron. Ich brauche dann noch nicht mal die Demo anzuspielen.
Ist das ein Grafikfeuerwehr?
Ich erfreue mich ja zum Beispiel auch an solchen Dingen wie dem wunderbar pragmatischen Namen. Das Ding heißt Battle Axe. Weißt du, und wir leben in Zeiten, in denen Spiele rauskommen, die heißen Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue oder...
Ja, Moment. In der Zeit gab es Street Fighter 2 Turbo Tournament Edition. Das gab's auch damals schon.
Ja, es gab ja auch damals schon bescheuerten Kram. Woodruff and the Schnibble of Azimuth ist auch nicht sehr viel älter. Aber ich sag nur, dass dieses Spiel heißt Battle Axe. So, weißt du, das ist halt, natürlich ist das von Golden Axe inspiriert, aber das ist halt so pragmatisch auf den Punkt, so du weißt genau, worum es hier geht, Battle Axe. So, da hast du sofort diese Tolkien-eske Fantasy und die weichen grünen Landschaften im Bild und da ist alles klar, worum es da geht. Und ja, das ist halt, das, wie gesagt, das bedient bei mir alle korrekten Bedienelemente. Und aber ich kann
es absolut hat die Gebrauchsanweisung gelesen.
Die Kaufsanweisung ist ohnehin nur 4 Seiten dick und ich in erster Linie aus 2 Brillen und Gejammere über Haarmuttel. Ich kann aber absolut nachvollziehen, wie man das, was die, all die Arbeit, die da drin steckt, nicht wertschätzt, einfach weil man auf diese Art von Pixelliebe oder auf diese Art von veralteten Soundtrack keinen Wert mehr legt, weil man mittlerweile so viel moderneres Zeug gewohnt ist. Und dann bedient das Spiel halt wirklich eine sehr, sehr nischige und sehr spitz zulaufende Zielgruppe, die vermutlich nicht in der Lage ist, dem Ding einen Massenerfolg zu bereiten. Ich meine, Cuphead war zwar ein riesiger Erfolg, aber das hatte halt auch dann, nachdem es irgendwie auf 3 oder 4 E3s hintereinander immer wieder angekündigt wurde, irgendwann auch die gesamte Marketingmaschinerie von Microsoft hinter sich. Das ist bei Battle Axe nicht der Fall. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die basiert auf der Fanliebe und auf diesen Word of Mouth. Und vermutlich auf Leuten wie mir, die es halt in Formaten wie diesem hier so ein bisschen propagieren, obwohl ich mit der Entwicklung überhaupt nichts zu tun habe, sondern einfach nur ein Fan bin. Aber das ist halt, es hat keinerlei Massenappeal. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Würdest du denn jetzt, wenn du jetzt mit deinem Enthusiasmus die Menschen angesteckt hast, würdest du ihnen denn empfehlen, diese Unsummen dafür auszugeben?
Ja, mit Sternchen dran. Und hinter diesem Sternchen steht, wenn ihr ein Frustfell habt, das wirklich ausgeprägt ist, wenn ihr an Spielen wie Dark Souls eure Freude habt. Ich meine, Dom und ihr seid jetzt gerade in der 13. Folge eure Dark Souls Diaries. Wenn ihr diese Dark Souls Diaries mit großem Gewinn verfolgt habt, dann werdet ihr an Spielen wie Battle Axe eure Freude haben. Weil das ist, es ist Hardcore, es ist definitiv Hardcore. Es erfordert die unbedingte Bereitschaft, Levels wieder und wieder und wieder und wieder anzugehen, bis man ihren Aufbau und die Angriffsmuster der Gegner, die drinstehen, in- und auswendig kennt. Es gibt Stellen, die sind wirklich unfair. Es gibt dumme Designentscheidungen, mit denen muss man einfach zu leben lernen. Und dann hat man mit diesem Spiel aber auch wirklich verdammt viel Spaß, weil wenn halt dieser Lerneffekt erstmal eingesetzt hat, wenn man merkt, dass man selbst immer wieder weiter progressiert, das ist toll. Das ist so dieses schöne Erfolgserlebnis, dass halt heutzutage eigentlich nur noch so fiese Spiele wie Dark Souls zu bieten imstande sind, die dir halt trotzdem erstmal aus vollem Laufen Amboss ins Gesicht rammen, weil so einfache Erfolge kriegt man ja nicht übergeschüttet. Wo kämen wir denn dahin?
Sehr schön. Dann progressieren wir jetzt mal zum Ende dieses Podcasts.
Irgendwas erschien mir falsch.
Paul, vielen Dank, dass du den Menschen und mir Battle Axe vorgestellt hast.
Es war mir, wie immer, eine Freude.
Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Gastwertschätzung zu Battle Axe. Meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.